Hallo und herzlich willkommen hier mal wieder zum VisaCast. Heute geht es um die Firma Nintendo. Wir stellen ein kurzes Porträt der Firma vor und gehen dabei genau auf Nintendo of Japan, Nintendo of America, Nintendo of Europe, Nintendo in China und noch so ein paar Nebenfakten, was Nintendo so mit Pokémon zu tun hat, ein. Dabei gehen wir aber nicht genau auf die Entwicklungsgeschichte von Pokémon ein. Das machen wir nochmal in einem Sondercast, weil das sonst hier zu lang sein wird. Und ich verhaspel mich hier schon im Gequassel. Mit mir dabei sind meine Mitmoderatoren Marc. Hallo Marc.
Ja, und auch außer mir quasselt noch mit der Pascal.
Ja, hallo Kippo, hallo Marc und hallo Hörer.
Okay, wie gerade schon durchgequasselt, fangen wir doch gleich mal an mit Nintendo of Japan. Zuallererst, ich glaube, wir müssen nicht erklären, was Nintendo ist. Falls ihr es nicht wisst, seid ihr hier im falschen Podcast. Also wenn ihr nicht wisst, was der Begriff Nintendo bedeutet, bitte jetzt abschalten. Wenn ihr wisst, was Nintendo bedeutet, dürft ihr jetzt reinhören. Marc, viel Spaß.
Ja, wir übernehmen jetzt wie Nintendo die Verantwortung des Himmels, also Nintendo. Und wir gehen ins Land des Lächelns rüber, nicht nach China, sondern nach Japan erstmal. Und ja, Nintendo of Japan, auch bekannt als Nintendo Kabushiki Geisha. Da ist ja im Prinzip der japanische Begriff für eine Aktiengesellschaft. Denn Nintendo ist ganz groß im Geschäft heutzutage, wie man das ja eigentlich gewohnt sind. Ja, bei Nintendo hat alles damals angefangen und Nintendo ist nicht nur seit unserer Kindheit bekannt. Die haben ja schon in den 19. Jahrhundert ordentlich losgelegt, denn das Unternehmen wurde damals gegründet von Fusajiro Yamauchi in Kyoto, wo auch heute noch Nintendo sein Unternehmen vertreibt. Das war 1889, da hieß Nintendo noch Nintendo Koppai, also Nintendo Spielkarten. Und damals hat Nintendo hauptsächlich japanische Kartenspiele vertrieben. Viele kennen das aus 42 Spieleklassiker Hanafuda Spielkarten, die halt so verschiedene Pflanzen und Symbole der verschiedenen Jahreszeiten immer auf diesen Bildkarten beinhalten. Und ja, die waren sogar sehr erfolgreich damals damit und haben sehr schnell den Markt angeführt. Das Unternehmen hat sich von da an kurzerweise weiterentwickelt, ist ein Familienunternehmen, weil Nintendo, da ging meistens die Macht immer an den nächsten Familien, das nächste Kind weiter. Manchmal ging es auch andere Wege. Wie das dadurch kam, sollte sich dann später noch zeigen. Der Fusajiro Yamauchi, der hat das Unternehmen 1929 an seinen Schwiegersohn Sekiro Kaneda, oder der hat auch Yamauchi dann den Namen angenommen hat, übergeben. Und der hat auch gleich dafür gesorgt, dass Nintendo zum ersten Mal richtig loslegen konnte, auch auf internationaler Basis. Der hat nämlich gedacht, das Nintendo-Unternehmen kann man ausbauen. Deswegen hat er gleich ein Zweigunternehmen, die Marufuku Co. Ltd. 1951 wurde die umbenannt dann in Karuta Nintendo Co. Ltd. Gegründet, die sich dann darum gekümmert hat, die Hanafuda-Spielkarten auch außerhalb von Japan zu vertreten und zu vertreiben. Ja, das Unternehmen wurde dann 1949 wieder durch einen sehr bekannten Mann bei Nintendo übernommen. Das war nämlich Hiroshi Yamauchi, der eiskalte Geschäftsmann aus Japan, der überhaupt das Bild von Nintendo geprägt hat bis 2004. Und der war über die 50 Jahre hinaus auch eben der Chef in dem Unternehmen und hat auch dafür gesorgt, dass aus diesem kleinen Familienunternehmen, was halt Spielzeuge hergestellt hat, das große milliardenschwere Videospielunternehmen geworden hat, das ja für so lange Zeit, bis dann halt eben PlayStation und auch eben Xbox eben mit den Markt gesäumt haben, dann auch die Marktführung auf der Weltspitze dann gehalten hat. Das hat damit angefangen, dass 1969 dann der Hiroshi Yamauchi Schritte eingeleitet hat, indem er einen Vertrag mit Disney in Amerika eingegangen ist. Da wurde dann darüber verhandelt, Disney-Charaktere auf Hanafuda-Spielkarten in Japan zu vertreiben. Und das hat eigentlich vielen anderen Unternehmen weniger geschmeckt. Die haben halt die ganze Zeit sich gedacht, ja, die brechen ja hier ganz die Regeln. Also normalerweise war das damals alles irgendwie strikt in japanischer Hand, alles dieser Vertrieb von bestimmten Spielereien und so. In Amerika wurde ja schon fleißig getüftelt an elektronischen Systemen. Das hat sich dadurch auch ausgedrückt, dass halt unter Hiroshi Yamauchi dann Nintendo sich weiter ausgeweitet hat. Die haben dann aufgehört, nur Spielkarten herzustellen. Die gingen dann so weit, die haben auch Taxiunternehmen geleitet, die haben Stundenhotels haben die geführt, die wollten sogar eine Weile lang Instant-Reis verkaufen und wofür man eigentlich auf jedem Jahrmarkt bestimmt schon gesehen, einen Liebesautomaten haben sie nämlich rausgebracht, auch bekannt als Ultrahand, da werden einfach die Hände so aufgelegt und dann misst das, wie gut man halt zu seinen Liebsten dann da passt. Das hat bestimmt jeder von euch mal auf irgendeinem Kirmes gesehen. Das war ein riesiger Erfolg und hat das Unternehmen dann auch durch die 60er Jahre dann bis 1970 geprägt, wo dann Nintendo dann richtig großes Interesse geführt hat an Videospielkonsolen. Denn damals ging der Gameboy-Erfinder Gunpei Yokoi mit ins Unternehmen ein. Und da wurden die ersten Systeme entwickelt, die nannten sich Color TV Game Konsolen und die hatten das dann über 10 Jahre bestimmt über hunderte mobile Einsatzgeräte, die man auch an den Fernseher anschließen konnte, entwickelt. Das kann man jetzt so vergleichen mit diesen Systemen. Man kennt das ja heute, jetzt kann man sich bei Weltbild beispielsweise diese Sega-Konsole bestellen, wo man mehrere Spiele auf einem Modul hat und dann schließt man es einfach nur in den Fernseher und es ist fertig. Bei Nintendo waren das immer einzelne Spiele, man konnte das nicht austauschen und das ging dann immer so weiter, dass sie dann richtig erfolgreich wurden. Und das Herzstück, was wahrscheinlich in jeder Gaming-Sammlung nicht fehlen darf, war dann das Game & Watch, was dann 1980 rauskam und kurz darauf sowieso ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Donkey Kong kam als Arcade-Automat raus und wurde und somit war ja auch die junge Karriere von Shigeru Miyamoto, den sowieso jeder als den Mario-Erfinder und Zelda-Entwickler und also was noch kennt bei Nintendo, haben dann hier die richtigen Erfolge bei Nintendo geprägt. Da wurde das ganze Unternehmen richtig groß zu der Zeit. Und damals war es auch die Zeit, wo dann eben der Schwiegersohn von Hiroshi Yamauchi, das war Minoru Arakawa, dann nach langen Diskussionen mit seinem Vater, dann sein Schwiegervater dann dazu aufgefordert wurde und es dann auch geschafft hat, eine Zweigstelle von Nintendo in den USA aufzubauen. Da gibt es halt später noch mehr Infos zu. Und ab da ging es eigentlich bei Nintendo erst richtig los. Bei Nintendo kam dann das Famicom, also der Family Computer System, was bei uns als NES, Nintendo Entertainment System, rauskam, kam auf den Markt. Damit wurden die richtigen Videospiel Highlights-Serien wie Zelda, Super Mario Bros., Metroid, erst richtig groß. Und auch kurz danach kam Nintendo 1983, als in Europa und USA halt NES dann gerade erst neu waren, auch darauf, die Aktiengesellschaft aus dem ehemaligen Unternehmen zu machen, um dann richtig das Geld zu scheffeln. Und die ganzen anderen Systeme, die wir bis heute kennen, die haben sich ja dadurch erst richtig entwickelt, weil Nintendo andauernd irgendwie immer einen Erfolg nach dem anderen gefeiert hat, beispielsweise mit dem Game Boy durch Gunpei Yokoi, der dann kurz nach dem erfolgreichen Famicom, also 1989 dann herauskam. Und auch Tetris hat damit geholfen. Das lag halt alles an dieser Familienstrategie, die halt der Herr Yamauchi da gelegt hatte. Denn das Motto damals war bei Nintendo für ihn, wir möchten Spiele herstellen, die alle begeistern. Allerdings kommt es beim Spielspaß hauptsächlich darauf an, was für eine Software man hat. Und nicht, wie toll die Hardware ist. So hat Nintendo bis heute fast schon die ganze Zeit immer drauf gesetzt, günstige Hardware, die großen Profit macht, aber im Prinzip überall vorkommen soll und überall erreichbar ist. Und somit kam halt mit dem Famicom halt dadurch, dass man jetzt eine stationäre Konsole hatte, wo man einfach nur die Software immer zu entwickeln musste, dann ist der richtige Erfolg los. Und mit der Zeit wurden dann diese Sachen immer weiterentwickelt. Wenn man das nimmt, beim Super Nintendo gab es ja diese Streite mit Square Enix, weil die wollten immer so große Speichermodule machen, wo man so richtig lange Spiele drauf macht, aber Yamauchi wollte das nicht. Deswegen hat sich auch dann Square später dann durch die Rechtsstreitereien mit diesem CD-Laufwerk auch an die daraus resultierende PlayStation 1 gewandt und deswegen kommen erst seit einiger Zeit wieder richtig schöne Final Fantasy Spiele bei uns raus. Und auch die ganzen Geschichten, wie beispielsweise das GameCube nur so kleine Discs hat oder das auf der Wii jetzt auch heute unter Satoru Iwata, der 2004 die Leitung übernommen hat, dann hauptsächlich darauf gesetzt wird, die Hardware etwas günstiger zu gestalten, aber halt eben großen Spielspaß zu machen, also eine Konsole zu entwickeln, die wirklich in jedem Wohnzimmer überall steht und auf die, wo sich die Hardware gut verkauft, neben der Software, die dann im Prinzip Sachen für alle Altersgruppen anbietet. Das Witzige ist, damals war noch die Zielgruppe irgendwas mit 4 bis 14 und heute geht's halt bis zu den 66-Jährigen. Da hat Nintendo halt hauptsächlich drauf gesetzt, überall alle Leute zu erreichen. Das hat bei Nintendo richtig gut zu Buche geschlagen, bis halt dann später halt die gefährlichen Sachen kamen, wie beispielsweise durch Sega mit dem Mega Drive, die waren ja die Konkurrenz damals für Super Nintendo und später bis heute dann halt Microsoft und Sony mit der Xbox und der PlayStation, die machen den halt teilweise das streitig, wobei Nintendo aber hart bis heute geblieben ist und das beweisen die dadurch, dass sie immer weiter expandieren, die haben sogar bei der Weltwirtschaftskrise immer weiter ausgebaut, weil sie ganz sicher sind, dass sie mit ihrem System so wunderbar zurechtkommen. Und bei Nintendo schlägt sich das ja auch dadurch zu Buche, dass Nintendo sehr verbreitet ist in Japan. Die haben ja zig verschiedene Herstellergruppen. Das kam einmal dadurch, dass wir diese verschiedenen Teams kennen, die unter denen Nintendo arbeitet. Wie beispielsweise, wer jetzt die Nintendo DS-Titel wie das Last Star Sign kennt oder Magical Star Sign, das wurde dann von Brownie Brown, einer internen Gruppe von Nintendo, geführt. Oder wer sowieso bei uns im Thema im VisaCast Pokémon mag, der kennt natürlich Creatures Inc., ist ebenfalls eine Gruppe von Nintendo. Und Intelligent Systems, die vor allen Dingen für Spiele wie Tetris Attack oder die Paper Mario Spiele bekannt sind, sind alles Gruppen, die unter Nintendo in verschiedenen Ortschaften in Japan anzutreffen sind und auch überall ihre kleinen Sitze haben. Und Nintendo baut immer insofern aus, dass die sogar eigene Golfplätze führen, weil dieses kleine Land Japan ist halt eben ein enger Platz, das ist wirklich teuer, da überhaupt was zu haben. Aber da Nintendo wirklich Milliarden scheffelt, können die sich's leisten, immer weiter auszubauen. Und die haben nicht nur, wie gesagt, in Japan Riesenerfolg, sondern auch in anderen Ländern. Damit kann ich einfach mal weiter abgeben an Nintendo of America mit Pascal, ne?
Nee, ich bin's.
Okay, ja, ich hab Europa.
Das halt, Keno.
Ich glaube nicht, dass Pascal da jetzt so bewandert drin ist. Erst einmal an alle, die jetzt
bemerken. Wir können es ja mal drauf ankommen.
Ja, genau. Okay. Mal gucken.
Voll unvorbereitet.
Okay, nachdem jetzt als alle beim Markt eingeschlafen sind, bitte einmal aufwachen.
Ich verteile Aufwecker an alle.
Ja.
Aber ich finde es wirklich sehr spannend, muss ich sagen.
Okay, machen wir weiter mit Nintendo of America. Und zwar da, wo Mark aufgehört hat, bei Minoru Arakawa, der mehr oder weniger gedrängt war, eine Zweigstelle in den USA aufzumachen. Und zwar gründete der dann in Redmond in Washington, in den USA, Nintendo of America und brachte da schnell den Donkey Kong Spielautomaten heraus. Zu gleicher Zeit betrat Nintendo of America Howard Lincoln, das war ein Rechtsanwalt, der dann mit Hilfe von John Kirby, dem gesetzlichen Vertreter von Nintendo, also im Gerichtssaal, Nintendo vor einer riesigen Klage bewahrt hat. Und zwar war es so, dass Universal Studios Nintendo verklagt hatte, weil Universal Studios meinte, dass Donkey Kong viel zu sehr nach King Kong aussieht. Und das war wirklich eine Riesenklage. Aber der John Kirby hat es dann geschafft, Nintendo vor dieser Klage zu bewahren. Zu Ehren von John Kirby heißt die Spielfigur aus den gleichnamigen Spielen Kirby.
Unser rosa Edelknödel.
Genau. Und
den fast jeder mag.
Und 1982 ging es dann weiter mit Nintendo und zwar machten die da ordentlich Gewinn. und nannten sich von da an Nintendo of America Incorporated mit einem Volumen von 600.000 US-Dollar. Und 1984 brach dann die Arcade-Landschaft zusammen. Nintendos Gewinn schrumpfte also folglich und trotzdem brachten die in dieser schweren Zeit das Nintendo Entertainment System heraus. Mit diesem Nintendo Entertainment System gab es auch mit den Händlern ordentlich Streit, weil Nintendo die Händler mehr oder weniger unter Knebelverträge setzte. Das heißt, die Händler mussten wirklich auf das hören, was Nintendo sagte, und das wollten die Händler eigentlich mehr oder weniger. Die waren abhängig eigentlich von Nintendo. Das waren eben so die Marktstrategien. Darauf kam dann auch die Nintendo Power heraus, diese Zeitschrift, die gibt es auch heute noch in den USA, mit einer Auflage von 400.000. Das ist eine Riesenauflage, muss man ja mal sagen. Dann gab es eine ordentliche Klage. Und zwar wurde Nintendo angeklagt. Okay, in Amerika ist das sehr häufig, dass Leute angeklagt werden. Das ist hier in Deutschland oder in den EU oder so, ist es nicht so, aber in Amerika wird viel geklagt. Also das Wort Klage hört ihr bei mir jetzt noch öfter. Und zwar wurde Nintendo angeklagt, da Nintendo theoretisch eigentlich alle Rechte bei den Entwicklern hatte. Und zwar klagten die Entwickler darauf, dass sie 15 US-Dollar pro Spiel an Nintendo geben mussten. Das waren mehr als die Hälfte. So ein Spiel kostete damals in Amerika vielleicht 39 Dollar und davon ging 15 an Nintendo. Das heißt, die haben da ordentlich geklagt. Nintendo expandiert also weiter. Die Klage, ich weiß gar nicht, die haben sich irgendwie, glaube ich, außergerichtlich geeinigt oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Zumindest macht Nintendo dann weiter und erstellte so Shop-in-Shops. Das kennt ihr auch, wenn ihr so im Laden seid und dann da sozusagen ein Shop im Shop ist. Also noch eine extra Rubrik, wo groß Nintendo draufsteht und mit einem eigenen Teppich oder so. Ging dann auch weiter. 1989 kam dann der Kampf gegen das Sega Genesis. Das heißt, es gab erstmal so groß, naja, noch nicht groß, aber schon so einen kleinen Krieg. Nintendo versus Sega, wer schafft es besser? Damals war Nintendo bei einem Volumen von 2,3 Milliarden US-Dollar und hatten zu der Zeit auch 9,1 Millionen Nintendo Entertainment Systeme verkauft. Lagen bei einem circa Marktanteil von 85%. Nintendo hatte zu der Zeit auch ein sogenanntes 90-tägiges Rückgaberecht, was die dann auch streichten. Ich meine, das kann man natürlich verstehen, ne? 90-tägiges Rückgaberecht für Spiele. Wie hoch ist die Quote, dass mein Spiel kaputt
in
ist?
Der, da gibt's eine in Quote der Zeit von... haben Hardcore-Spieler die Spiele ja durchgespielt.
Ja, deswegen 90 Tage, da kannst du ja eigentlich neu holen können. Das Spiel kaufen, 10 Tage später es zurückbringen und das nächste nehmen. Und du spielst eigentlich theoretisch für lau.
Das Lustige ist ja auch noch mit den ganzen Gerichtsgeschichten von Nintendo of America, da kann man sich darüber denken, deshalb sind wahrscheinlich Capcoms Phoenix Wright Spiele alle unter Nintendo vertrieben und deswegen ist auch in Europa und Amerika halt der Ort des Geschehens in USA irgendwo.
Ja, also Nintendo of America hatte ordentlich mit Klagen zu kämpfen, nennen wir es mal so. Und halt durch dieses Streichen des 90-tägigen Rückgaberechts gab es auch einen leichten Streit wieder mit den Händlern, die dann gesagt haben, wir vertreiben keine Nintendo-Produkte mehr, aber ich glaube, die kamen auch nach ein paar Monaten wieder kriechen zurück.
Kriechen.
Ja, so nach dem Motto, wir machen's doch, ne? Okay, dann ging auch so langsam der Konsolenkampf los gegen das Sega Genesis mit dem großen Spruch, Sega does what Nintendo don't. Das war damals ein riesen Werbeslogan, Sega, da war richtig Krieg in den Fronten, also richtig Werbefies und so, das darf man in den USA ja auch. So andere Firmen ein bisschen in den Werbungen ansperzen und so, das darf man hier ja auch nicht. Zu der Zeit kommt auch das Super Nintendo in den USA raus und Nintendo verliert mehr oder weniger Marktanteil. Holt dies jedoch durch das Super Nintendo und die Spiele wie Zelda oder so eigentlich theoretisch auch ein bisschen wieder rein. Das heißt, Nintendo geht's immer noch gut. Dann geht's los. Nintendo hatte so einen tollen Kopierschutz. Und zum Beispiel gab es da die Firma Atari und auch viele andere Firmen, die dann Nintendo verklagt hatten. Und zwar aufgrund von Monopolstellung. Ist ja ganz klar, eine große Firma, die einen Kopierschutz setzt und jeder, der für die entwickeln will, der steht unter Knebelvertrag. Da klagt man natürlich gerne mal. So klagen halt viele Firmen Nintendo aufgrund von Monopolstellung an, theoretisch eigentlich auch nur, um diesen Kopierschutz mehr oder weniger wegzubekommen. Dennoch hatte Nintendo da mehr oder weniger öfter die Nase vorn, als sie die Nase hinten hatten. Das heißt, die gewannen die meisten Klagen auch. Trotzdessen war der Markt von Nintendo halt sehr instabil, weil man halt immer wieder eigentlich theoretisch Klagen hatte. Das heißt, bei Nintendo flogen fast täglich die Klagen ins Haus von irgendwelchen Firmen. Genauso hat Nintendo aber auch andere Firmen wieder verklagt, die den Kopierschutz brachen oder sonst irgendwas gemacht hatten.
Und Patente haben sie auch aufgesetzt, wie beispielsweise auf das Steuerkreuz, was sie ja im Prinzip
zum Beispiel
entwickelt haben mit NES.
Das heißt, Nintendo hat so viele angeklagt, wie Leute Nintendo verklagt haben. dann kam so langsam auch der Game Boy. Ich weiß gar nicht, wann der kam. Und Arakawa geht und Howard Lincoln wird Präsident von Nintendo of America. 1906.
Das ist ja dolle. Erst mit John Kirby das Unternehmen so verteidigt und dafür landet er dann später.
Ja, mehr oder weniger. 1996 kommt dann auch das Nintendo 64 heraus und jetzt machen wir einen kleinen Sprung, weil da eigentlich nichts passiert, außer dass Nintendo wieder verklagt wird, ist öfterhin, aber das kennen wir ja schon. Und zwar springen wir direkt zum Jahr 2003. Und zwar kam da ein Mann bei Nintendo an, der wurde damals Marketingchef, der nannte sich selbst, nennt er sich Reggie, und der hatte ein richtig gutes Zitat gebracht damals.
Yes, we can.
Das Zitat werde ich auch unten in den Kommentarbereich mal einblenden, das könnt ihr euch mal anhören. Und durch dieses Zitat hat dieser Reggie das ganze Image von Nintendo in nur 2 Sätzen eigentlich theoretisch umgekrempelt. Und durch Reggie, der dann Marketingchef war, hat der Einfluss durch Nintendo auf Japan auch stark abgenommen. Das heißt, Reggie hat seine eigenen Ideen verfolgt und hat sich mehr dem amerikanischen Markt angepasst, als die Japaner das vorgegeben hatten. Das heißt, im Jahr 2006, 3 Jahre später, wurde Reggie Fils-Aimé, heißt er, glaube ich. Ich entschuldige mich dafür, falls ich es falsch ausspreche. Auch Präsident von Nintendo of America, das er auch heute noch trägt, dieses Amt. Das heißt, er ist heute noch immer Präsident. Und 2007 zieht Nintendo of America dann um, und zwar ziehen die Marketing- und die Sales-Abteilung um nach San Francisco und New York, und zwar zieht die Marketing-Abteilung nach San Francisco größtenteils, aber auch nach New York, und zwar liegt in San Francisco in den USA so eigentlich die große Spielebranche. Das heißt, in San Francisco liegen die großen Firmen und da braucht man einfach auch eine Marketing-Abteilung, aber auch ein bisschen geht nach New York, weil da große Agenturen sind, die einfach einen Ansprechpartner brauchen. Der Vertrieb von Nintendo of America bleibt aber weiterhin in Redmond. So, und ich glaube, jetzt ist Pascal dran. Und zwar macht der jetzt kurz weiter mit Nintendo of Europa oder Nintendo of Europe. Pascal, bitteschön.
Ja, gut, dann fange ich mal an. Ja. Bis zum Jahre 1990 vertrieb Bienengräber. Das ist eine Firma, die nicht von Nintendo gesponsert wurde, die Nintendo-Konsolen, also die ganze Game & Watch-Serie, genauso wie NES, vertrieb die Firma Bienengräber bis 1990. Dann im Jahre 1989 entschied sich Nintendo auch in Europa ein Gebäude zu bauen und dort die Spiele auch zu verkaufen, weil sie dachten, Europa ein unerforschter Kontinent, da bauen wir was hin und ja, da können wir auch noch Geld herholen. Also nahm sie sich Shigeru Ota. Dieser wurde dann unterstützt von Arakawa, den Geschäftsführer von Nintendo of America. Und 3 weiteren Japanern. Und noch Hans Stahler. Das war der Gründer von Mattel Deutschland und der hat halt riesen Erfolge gelandet. Die wurden dann nach Europa geschickt und haben dann nach einem guten Ort gesucht, um eine neue Firma zu gründen. Dies war dann Groß-Ostheim. Warum das so ist? Nintendo hat, wie das früher bei den Indianern quasi gemacht wurde, die Grenzen der einzelnen Europastaaten verbunden und dort, wo sie sich getroffen haben, im Umkreis von 100 Kilometern.
Ungefähr, ne?
Ja, ungefähr im Umkreis von 100 Kilometern. Haben sie sich dann einen Ort gesucht, der schön billig war, wo sie auch nicht so viel Gewerbesteuer und sowas zahlen mussten, was man halt in Deutschland alles zahlen musste. Ja, und da kamen sie halt nach Groß-Ostheim und da gingen sie halt zu den Dorfbewohnern hin und kauften einfach ein riesiges Feld und legten dafür locker 1 Million hin, einfach auf den Tisch.
Ja, so ganz zielgierig, so nach dem Motto, wir wollen das Land haben, hier ist das Geld, wir nehmen das Land, noch einen guten Tag. Und jetzt nochmal so ganz nebenbei für alle, die nicht wissen, wo Groß-Ostheim liegt. Groß-Ostheim liegt ungefähr so hinter der bayerischen Grenze. Groß-Ostheim liegt bei Frankfurt. Also für alle, die jetzt irgendeinen Orientierungsort wollen. Das liegt bei Frankfurt. Aber ich will dich nicht unterbrechen, Pascal. Bitte, fahr fort.
Dann bauten sie für circa 30 Millionen Mark ein Gebäude darauf. Dieses wurde 1994 dann eingeweiht und damit ging es dann für Nintendo auf Europa erst richtig los. Die NES wurde dann auch richtig nicht mehr von Bienengräber vertrieben, sondern richtig von Nintendo. Der Game Boy erschien und so weiter und ja, landet große Erfolge, wie man heute sieht, denn in Europa ist es ja sehr viel zu verkaufen. Ja. Noch dazu sei gesagt, dass früher wurde aus den amerikanischen die Spiele übersetzt, weshalb sich auch manche Spieler der Nintendo-Serie in Europa ein bisschen aufgeregt haben. Allerdings hat sich dies geändert. In welchem Jahr weiß ich jetzt nicht genau. Ja, ich glaube, das war Jahr 2000 oder so war das. Und dann, seitdem wird Original aus den Japanischen übersetzt. Also
ja, meistens. Also die haben dann irgendwie so Vergleiche. Das heißt, die setzen sich hin, zum Teil mit der amerikanischen, zum Teil mit der japanischen Version, liegt jeder ran.
Ja, das wird, das ja wird dann einzeln übersetzt, ein bisschen abgeglichen und...
Also ich weiß zumindest, hat mir das mal erzählt, dass sie, glaube ich, so beide Versionen teils nehmen, das heißt teils die amerikanische, teils die japanische und setzen das dann so zusammen. Die müssen ja wirklich in alle europäischen Sprachen übersetzen, nicht nur ins Deutsche. Und würde man dann noch warten auf die amerikanische Version, wäre das ja eine komplette Querübersetzung vom Japanischen ins Englische und dann wieder ins Deutsche. Wäre eine komplette Querübersetzung, wo eine ganze Menge flöten geht. Und des Weiteren würde es dazu führen, dass die Spiele noch später erscheinen, weil ich stelle mir vor, bis Amerika dann übersetzt hat und dann nochmal Europa alle 5 oder 6 Sprachen, ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen übersetzt
wird. Also, wäre das jetzt so, dann bekommen wir Herzgold wahrscheinlich erst, Herzgold und Silber erst im Herbst. Anstatt jetzt schon im Frühling. Ich denke mal, da freuen sich alle drüber.
Zum Glück ist es ja, ja, wie Marc gesagt hat, nicht mehr so. Aber Pascal, ich unterbreche dich schon wieder.
Ja, das ich finde es unerhört von dir, Keno.
Wir wollen über die Erde regieren und in unseren eigenen Podcast kreieren.
Schick eine Beschwerde-Mail. Das geht so nicht weiter. Weiter im Konzept. Was noch ganz lustig war und manche vielleicht interessiert, in Großostheim konnten die Leute, der Nintendo-Kundendienst war ja da, wo es noch kein Internet gab und so, mit dem Club Nintendo, startete 1990 auch und ja, in Großostheim waren dann an den Tagen, ich glaube Freitag bis Sonntag war das, nee.
Also es war Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr.
Ja genau, und um diese Uhrzeit konnte man unmöglich in Großostheim anrufen, denn es hat ziemlich viel bei Nintendo geklingelt und die Netze sind häufig abgestürzt, weil Nintendo war einfach nicht darauf vorbereitet, wie wenn jetzt zum Beispiel ein Zelda erschien für NES und jemand nicht weiterkam. Dann wird natürlich direkt da angerufen und...
Okay, man muss ja auch sagen, ich unterbreche dich jetzt nochmal. Natürlich war Nintendo vorbereitet. Ich stelle mir auch vor, dass die eine riesige Telefonanlage hatten. Und man kann sich vorstellen, damals hatten die noch keine Nummer. Das war eine normale Telefonnummer in Großostheim, also mit Großostheimer Vorwahl. Ich weiß die Nummer sogar noch, ich sag sie jetzt aber nicht. Und da kann man sich vorstellen, da war das Ortsnetz einfach binnen weniger Minuten in dieser Help-Hotline da komplett weggebrochen. Weil alle diese Anschluss von Großostheim angewählt haben. Na super.
Alle wollten wissen, wo die Herbstcontainer in The Legend of Zelda versteckt
waren.
Um das magische Schwert aufzuheben, das habe ich ja Jahre später einfach nur gehasst. Immer dieses Schwert, du siehst es da, aber kannst es nicht aufheben, weil du nicht genug Herzteile hast.
Das Rubin-Diadem in Secret of Mana. Herrlich.
Ja, Nintendo war auch ziemlich hoch für das Zeitalter entwickelt, also alles wurde mit einem PC gearbeitet in den Center halt. Nintendo baute sehr viel weiter aus, in den darauffolgenden Jahren baute Nintendo immer weiter aus. In Frankfurt gibt's jetzt auch Stellen und wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Demo-Version, was weiß ich, eine Beta-Version von irgendeinem Spiel haben will, von Super Smash Bros. Brawl zum Beispiel, musste man halt extra nach Frankfurt fahren. Weil da Nintendo halt getrennt war und wenn man das Spiel dann halt kopiert haben wollte, dann wurde es da kopiert, damit man in die Beta veröffentlicht konnte zum Beispiel und das hat auch wieder sehr viel Zeit gekostet.
Also mit Frankfurt, das mit den Büros, ne, kann ich auch noch was zu sagen und zwar jetzt mit einer Demo. Eine Demo ist natürlich jetzt so ein Wort, was man mehr oder weniger gebrauchen kann. Jetzt werden alle leuchten. Demo, natürlich für Entwickler-Demos, das heißt nicht für euch. Schade, Pech gehabt.
Ja,
seid ihr umsonst nach Frankfurt gefahren. Die werden euch da, glaube ich, nicht so schnell irgendwas überlassen. Ich mache weiter mit Nintendo in China. Und zwar nennen wir es doch einfach mal IQ. Denn in China ist ja so mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen, das Land der Kopien, aber doch schon. alles, was, glaube ich, nicht, ich weiß gar nicht, wie das mit dem Recht aussieht, alles, was nicht irgendwie in China registriert ist, mit einem eigenen Firmensitz, ist laut chinesischem Recht nicht geschützt. Das heißt, Nintendo wollte auch die Spiele, ich weiß es noch nicht genau mit dem Recht, ich denke jetzt mal einfach so, Nintendo wollte auch die Spiele in China ausbringen. Und da haben die sich einen Vertriebspartner gesucht. Ich weiß gar nicht, das ist irgend so ein chinesischer Name, den ich nicht aussprechen kann. Zumindest vertreibt Nintendo jetzt auch mit einem Vertriebspartner in China die Sachen, aber auch sehr zeitverzögert. Das heißt, ich weiß gar nicht, die sind jetzt noch nicht mal, glaube ich, so weit, dass die Pokémon Diamant und Perl besitzen. Also die hängen ziemlich hinterher in China. Und da ist der Markt auch völlig anders. Da könnte ich jetzt echt lange drüber erzählen, aber... Ich glaube, das würde irgendwie auch...
Kurz fassen.
Ja, wir fassen uns etwas kurz, denn wir wollen auch nicht irgendwie aufs Ewige ausarten. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar hat Nintendo natürlich auch Tochtergesellschaften oder Tochterfirmen gegründet und Teilunternehmen und Unterunternehmen, Second Party, Third Party. Guter Begriff nochmal, was Second Party, First Party und Third Party ist. Und zwar ist... Ein Third Party wäre zum Beispiel das Entwicklerstudio EA. EA kennt jeder, und zwar ist EA Lizenznehmer von Nintendo. Das heißt, sie dürfen Spiele für Nintendo vertreiben, sind aber auch in der Lage, noch für andere Konsolen zu vertreiben. Das ist ein Third Party. Ein Second Party wäre dann eine Firma, die ausschließlich für Nintendo entwickelt, aber nicht zu 100% Nintendo gehört. Und ein First Party ist eine Firma, die gehört 100% Nintendo. Das heißt, das ist deren Entwicklerstudio oder deren Entwicklerfirma. Und Nintendo kann damit machen, was die wollen. Die stehen natürlich dann auch...
Zum Beispiel Game Freak.
Zum Beispiel Game Freak. Game Freak ist 100% ein First Party von Nintendo. Das heißt, die entwickeln auch nur für Nintendo, weil das Nintendo gehört. Ich denke nicht, dass Nintendo da irgendwie mal was anderes sagen wird.
Im Gegensatz zu Square Enix.
Ja, genau, die werden dann da für alles entwickeln und die dürfen es eben nicht. Zumindest hat Nintendo dann auch ein paar Teilunternehmen. Also jetzt haben wir geklärt, Game Freak ist das Entwicklerstudio, wurde 1989 von Satoshi Tajiri und Ken Sugimori gegründet. Ken Sugimori sagt jedem was. Und Satoshi...
Der zeichnet die Pokémon.
Genau, und Satoshi Tajiri sagt, glaube ich, einigen Leuten etwas weniger. Mir sagt der Name auch nichts. Ja, ich bin
vielleicht besser informieren, Keno.
Ich bin inkompetent. Nein, zumindest wurde deswegen, das weiß ich, die Spielfigur, also Ash in Japan, auch Satoshi genannt, eben wegen Satoshi Tajiri. Und die Firma Game Freak hat auch noch für unterschiedliche Plattformen entwickelt. So haben die zum Beispiel unbekannte Spiele, dessen Namen ich jetzt auch nicht nennen brauche, weil die eh keiner kennt, fürs Nintendo Entertainment System oder fürs Super Nintendo entwickelt. Das ist Game Freak. Dann hat Nintendo noch eine Firma. Und das ist Intelligent Systems. Die kennen auch einige, die haben so mit die Pokémon-Teile für den GameCube entwickelt. Und zwar ist ein Intelligent Systems, ich hasse es, auch eine 100%ige Firma von Nintendo und die entwickeln auch Spiele und die entwickeln auch oder stellen die Dev-Kits, also die Development-Kits, das sind diese lustigen Geräte, mit denen man der Spiele schreiben kann, das stellen die auch her. Also die sind nicht nur für Spiele verantwortlich, sondern programmieren und erstellen auch Entwicklungswerkzeuge für Nintendo. Dann gibt es noch eine Firma. Das ist The Pokémon Company. The Pokémon Company, die...
Das sind aber zwei quasi in einem.
Ja, also die The Pokémon Company, das ist mehr oder weniger ein Teilunternehmen und die kümmern sich mehr oder weniger darum, dass die Lizenz Pokémon, also Pokémon ist ja auch eine riesengroße Lizenz, auch richtig eingesetzt wird. Die sorgen auch damit, dass die Pokémon-Spiele rauskommen, aber The Pokémon Company überwacht zum Beispiel auch das Sammelkartenspiel, dass da alles läuft und lizenziert Merchandise-Artikel zum Beispiel. Also die kümmern sich halt um alles, was mit den Spielen eigentlich theoretisch überwachen, die eigentlich nur die Marke Pokémon, kann man so sagen. Die überwachen alles.
Cloud.
Die brauchen alles, was mit Pokémon zu tun hat. Und dann gibt es noch eine Firma. Wer es glaubt oder nicht, das ist Creatures Inc. Das kennt ihr auch von dem Einblende-Dings. Creatures Inc. ist auch eine Firma von Nintendo, eine Tochtergesellschaft, und besitzt ein Drittel des Urheberrechts des Pokémon-Franchise. Also, das kann man sich vorstellen, Nintendo, also Pokémon ist geteilt, diese Lizenz ist geteilt. Ein Drittel kriegt Creatures Inc., ein Drittel gehört Nintendo und ein Drittel gehört Game Freak. Überwachen tut das Ganze The Pokémon Company. Creatures Inc. ist auch mehr oder weniger eine Gesellschaft zwischen zwei Entwicklerstudios, und zwar zwischen Nintendo und HAL. HAL Laboratory kennt man auch so von einigen Spielen.
Und Hans Sakurai.
Genau, die haben auch...
Den Kirby-Erfinder.
Creatures Inc. hat auch verschiedene Sachen entwickelt, verschiedene Pokémon-Spiele, aber auch verschiedene andere Sachen, so wie Earthbound haben die zum Beispiel entwickelt. Das ist jetzt ein Titel. Und die sind auch die Entwickler von Pokémon Ranger. Pokémon Ranger und Pokémon Ranger 2. Und die sind auch die Entwickler von dem neuen Poképark Pikachu da.
Das nicht von Ranger 3.
Von Ranger 3 weiß ich gar nicht. Ich denke mal, aber das werden die auch entwickeln. Und die sind halt Entwickler von Poképark. Das haben die so alles mitentwickelt. Das ist nochmal Creatures Inc. gewesen. Das heißt, die Pokémon-Lizenz ist auch in verschiedene Bereiche bei Nintendo geteilt. Und ich denke mal, hier sind wir an einem Schlusspunkt angekommen.
Na, also, wenn man jetzt noch gucken will, bei Nintendo, die verschiedenen Länder und so, wir können eigentlich teilweise froh sein, dass es heute sich mit der Zeit ein bisschen gelegt hat, auch mit diesem ziemlich starken Einfluss von den Herrn Yamauchi. Der ist ja jetzt inzwischen Rentner und hat ja, wie gesagt, sein Amt an Herrn Satoru Iwata abgegeben. Ja, aber klar, der im Hintergrund zieht er wahrscheinlich immer noch ein paar Fäden, aber die Hauptaufgaben übernehmen halt der Herr Iwata plus dann halt eben Shigeru Miyamoto, der auch eben ein großes Amt in Japan bezieht, und die breiten ja ihre Arme weit um die ganze Welt hinaus. Die sind ja dauernd bei allen Events immer wieder anzutreffen und dementsprechend auch so wie über Reggie oder jetzt will ich überlegen, wer war nochmal der Leiter für uns in Deutschland? Wie hieß der Herr nochmal?
Oh,
das war ein Franzose, meine ich.
Franzose, also ich weiß nur, wie unser PR-Manager in Deutschland heißt. Gott, fällt mir jetzt auch nicht ein. Naja, ist ja auch egal.
Auf jeden Fall. Ja. Der Einfluss geht immer weit drumherum, und auch die Sachen mit der Nintendo Wii und dem DS, das schlägt halt große Wellen von Nintendo, und ich denke, dass eben gerade dadurch, dass Nintendo eben versteht, die Software immer weiter zu entwickeln und das eben auf eine bestimmte Hardware, die halt eben nicht unbedingt so ein großes Ausmaß haben muss wie die PlayStation 3 oder jetzt wie die Xbox 360, das immer noch erfolgreich vertreiben kann. Das ist immer noch irgendwie bewundernswert. Man hat halt dieses Konzept geändert von ja, Kinderspielzeug auf Unterhaltungselektronik für jedermann, für die Familie, für die Oma, für den Opa, für und dadurch ja auch jetzt eben der Nintendo DSi LL oder XL bei uns. Und man weiß, die ganzen Franchises von Nintendo sind bis heute immer noch extrem beliebt, und das liegt halt eben an der Geschäftsführung, wie sie von Japan aus auch auf die anderen Länder immer perfekt anscheinend eingeteilt wird, wobei wir ja schon damals bei diesem einen Podcast wird Deutschland ein bisschen benachteiligt.
Europa.
Natürlich jetzt wieder das Problem haben, ja, Europa allgemein natürlich, weil wir, wie gesagt, haben diese Sache mit den, wir haben jede Menge verschiedene Sprachen in Europa. Wir sind im Prinzip die Randregion, also neben, also natürlich nicht so schlimm wie China oder sagen wir Korea oder andere Länder. Weil
aber Korea hat sie nicht aufgeholt. In Sachen Pokémon zum Beispiel. Ich meine, die kriegen auch schon dieses Jahr.
Ja, aber in China ist jetzt, glaube ich, erst nach uns 2007 erst der Ike DS oder wie er jetzt da heißt, erschienen. Also von daher haben wir natürlich noch immer, wie gesagt, das Problem, dass wir immer als dritte oder vierte Stelle immer erst in Nintendos Rangliste kommen. Und von daher ist natürlich unsere die Firmenpolitik in Deutschland und in Europa immer ein bisschen anders als in Amerika, wo dann halt Reggie dann ruft, ja, wir hauen alle weg, die ganze Konkurrenz. Und in Japan heißt es, ja, wir wollen die ganze Hardware überall bitte in jeder Wohnung stehen haben. Ja. Aber das soll trotzdem jeder mit Spaß haben. Und vor allen Dingen das Schöne eben bei der Firmenleitung. Es gibt Leute wie halt der Hiroshi Yamauchi, die haben ihr Leben lang keine Videospiele gespielt, aber trotzdem verstehen die halt eben wunderbar als Geschäftsleute, wie man halt bei den Spielern und halt eben bei den Haushalten eben ein Produkt gut anpreisen kann. Und ich glaube, das macht halt Nintendo heute aus.
Marc, ich bin ja wir auch machen froh. Sowas auch. Wir machen auch ein neues Nintendo-Motto, wenn wir bei der Firma Nintendo arbeiten. Dann machen wir auch so ein cooles, schlagfertiges Motto wie in Amerika.
Ja, ne, und dann tretet ihr auf die Bühne. Hallo, mein Name ist Marc.
mein Name ist Pascal.
Dann ist die Hälfte aus dem Konferenzraum wieder weggerannt. Ne, okay, ich bin ja auch ganz froh, dass der Einfluss aus Japan in den letzten Jahren aus der Stadt nachgelassen hat. Also besonders durch Reggie hat halt dieser Einfluss auch in Nintendo of America ziemlich stark nachgelassen, dass die Japaner nicht wirklich irgendwie jeden Schritt und jede Klosanierung vorgegeben haben, sondern da wirklich die in Amerika nach eigenem Maß mehr oder weniger handeln können. Und man muss ja auch mehr oder weniger nach eigenem Maß handeln, denn in Europa oder auch Amerika braucht ein ganz anderes Marketing als Japan, weil hier muss man Leute ganz anders ansprechen. Ja. Werbung, die in Japan gezeigt wird für Nintendo, die kann zum Beispiel hier in Europa, die bringt's nicht. Man braucht für jeden Markt sein eigenes Marketing und deswegen ist es ganz gut, dass der Einfluss aus Japan mehr oder weniger ein bisschen nachgelassen hat. Da bin ich ganz froh drüber. Das war's für heute vom Bizarrecast. Ich möchte auch noch mal ganz kurz appellieren, schickt uns Voicemails, hinterlasst uns Kommentare. Das hat ja jetzt bei der fünften Generation, glaube ich, ganz gut funktioniert. Der CP-Cast von Kimberly sollte bis jetzt eigentlich raus sein. Falls nicht, kommt er aber auf jeden Fall noch. Ich habe es nicht vergessen. Stellt euch vor. Nächstes Mal geht es dann weiter mit unserem sogenannten zweiten Themenblock. Das heißt, wir haben jetzt so einen Themenblock, den haben wir jetzt abgehandelt. Wir machen weiter mit dem nächsten Themenblock. Wir suchen uns die ja immer so blockweise aus, was als nächstes kommt. Und da geht es jetzt weiter mit einem ganz brandaktuellen Thema, mehr oder weniger. Es war mal brandaktuell, es ist jetzt wieder brandaktuell. Und zwar geht es um die Pokémon-Spiele Gold, Silber und Kristall.
Ja, die sind geil.
Das muss jetzt mal kommen, denke ich. So langsam zum Release von Heart Gold und Soul Silver müssen wir uns mal damit enger befassen. Das heißt, in 2 Wochen Gold, Silber, Kristall. Hinterlasst uns eure Voicemails, Kommentare, alles Mögliche. Wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben einen Skype-Account, wir haben alles, was ihr wollt. Nein, Quatsch. Egal. Okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Ja, wir hören uns.
Ja, bye bye.